Das rote Sofa. Heute mit Bettina Tietjen.
Einen wunderschönen guten Abend. Das Jahr 2025 geht allmählich zu Ende. Wie ist das zu bewerten, was sich innenpolitisch und international getan hat in diesem ereignisreichen Jahr? Welche Konsequenzen sind zu befürchten? Welche Weichen wurden gestellt im positiven und im negativen Sinne? Was kann, was muss sich ändern? Fragen, die man sich am Ende jedes Jahres stellt. Heute gibt ein Mann die Antworten, der sich schon oft als kluger und reflektierter politischer Beobachter und Kommentator erwiesen hat. Der Journalist und Politologe Albrecht von Lucke zu Gast auf dem roten Sofa. Ganz herzlich willkommen, Herr von Lucke.
Danke Ihnen, Frau Tietjen, freue mich sehr.
Es gibt eine aktuelle Umfrage vom Monat November von Infratest DIMAP. Da wurden die Menschen nach den drängenden Problemen befragt, die sie beschäftigen. Und das Ergebnis sieht so aus, gucken wir uns mal kurz an. Zuwanderung 32%, Wirtschaft 28%, soziale Ungerechtigkeit 18%, Umwelt, Klima 14%. Ist diese Gewichtung etwas, das Ihnen auch schon Sorge bereitet?
Das tut es durchaus, weil ich sagen würde, die eigentliche Problematik ist viel größer. Das, was sich hier zeigt, vor allem auch, dass Zuwanderung diese enorme Dominanz hat, 32%, immer noch anscheinend an 1 liegt, während die Wirtschaft auf 28%, knapp dahinter, aber auch schon von enormer Wichtigkeit, ist leider die Umwelt. Das ist ein Problem, fast schon marginalisiert wird als Problematik, die große ökologische Jahrhundertfrage. Das spricht dafür, dass aber letztlich die Thematik viel grundsätzlicher ist. Wir sind in einem Jahr, das ein Umbruchsjahr darstellt. Ich würde sagen, die eigentliche Hauptproblematik, von der all die anderen Fragen sehr abhängen, vor allem auch die Frage unserer Wirtschaft, wie es weitergehen wird, ist dem Umstand geschuldet, dass wir einen großen Epochenbruch erleben, nämlich den Abstand, ja, die Verabschiedung der Vereinigten Staaten von Europa. Und das im Zusammenspiel mit einem Wladimir Putin, der Europa letztlich in Gänze den Krieg erklärt hat. Und diese Tatsache ist eine fundamentale Demokratiefrage. Man könnte so weit gehen zu fragen, endet ein Stück weit unsere Schönwetterdemokratie, die uns über Jahrzehnte Wohlstand, Sicherheit, ja, und eine Form von einer gesicherten Gesellschaft garantiert hat, und erleben wir eine Zeit, die ganz anders ist, in der unsere Demokratie grundlegend gefährdet ist. Das scheint mir die zentrale Frage zu sein, und die kommt in dieser Zusammenstellung nicht ganz zum Tragen, aber das ist auch das revolutionär Neue, ein Epochenbruch, der eigentlich aus zwei Zeitenwenden besteht. Vor 2 bzw. 3 Jahren jetzt schon der große Krieg Putins gegen die Ukraine und jetzt der Beginn der Trump-Ära Nummer 2 mit einem echten, ja, Verlassen Europas. Und damit sind wir ein Stück weit allein zu Hause. Europa, Deutschland allein zu Hause. Und das merken wir dramatisch.
Wir werden uns die einzelnen Punkte, die zu diesem Epochenbruch geführt haben, in dieser Sendung näher angucken. Dafür sind Sie da. Ich freue mich auch auf Ihre Einschätzung.
Hier wäre ein toller Filmbeitrag gewesen. Also auch mal live dabei sein bei Das im NDR Fernsehen, täglich um 18.45 Uhr.
Herr von Lucke, also Autoindustrie rüstet sich für die E-Mobilität. Gleichzeitig wird das Verbrenner aus nach hinten verschoben. Ist das für Sie eine nachvollziehbare politische Entscheidung?
Man ist reichlich erstaunt und man muss das doch sehr in Frage stellen, ob es wahnsinnig klug ist, während die gesamte Automobilbranche, übrigens auch in China, ganz entschieden in Richtung E-Mobilität geht, wir noch einmal einen Zeitverzug machen, bis 2035 es aufschieben. Aber eines ist auch ganz klar und das dürfen wir, glaube ich, auch nicht vergessen. Ich glaube, viele in Deutschland haben Zweifel daran, wie weit die öffentliche Hand, wie weit wir uns alle vorbereitet haben. Ja, E-Stationen, die Möglichkeiten aufzutanken mit Energie. Das ist etwas, was wir, glaube ich, auch vernachlässigt haben. Deswegen ist die Bereitschaft von vielen in Deutschland zu akzeptieren, dass der Zug dahin gehen muss, ist nicht sehr groß. Und das ist aber, glaube ich, eine vertane Chance, denn die Chinesen sind in Sachen E-Mobilität längst viel weiter.
Da ist wieder so ein bisschen diese irrationale Angst. Ne? Ist die typisch für uns Deutsche? Angst vor dem, was kommen könnte, was anders werden könnte?
Ich glaube, das ganz massiv. Auch deshalb, und das merken wir gerade, weil wir 80 Jahre in sehr sicheren Verhältnissen gelebt haben. Unser großes Glück ist gewesen, dass wir seit 45 bis 2025, ich spreche ausdrücklich übrigens mehr vom Westen, die DDR hat ganz anderes zu erleiden gehabt, aber wir haben eine Zeit gehabt ohne Kriege, ohne wirtschaftliche Einbrüche, ständiges Wachstum, und das hat uns die Demokratie auch so annehmbar gemacht. Und wir erleben zum ersten Mal, wie es sein kann, wenn uns andere den Rang ablaufen. Ein China, das uns längst abhängt in Sachen E-Technologie, das uns übrigens jetzt noch sanktioniert, seltene Erden nicht mehr zu günstigen Preisen verkauft. Amerika, das plötzlich Zölle verhängt, dramatischerweise. Und Russland, das uns nicht mehr mit billiger Energie versorgt. Also das sind Faktoren, die die gesamte Stimmung im Lande zu einer sehr unsicheren machen. Und das mag auch da ausgestrahlt haben, dass die Frage der E-Technologie eher wieder aufgeschoben wird.
Der Journalist Albrecht von Lucke ist heute zu Gast auf dem Roten Sofa. Er wird uns helfen, die Themen des Jahres ein bisschen einzuordnen und besser zu verstehen. Maike Krämer fasst kurz zusammen, welche Themen das sind.
Dieses Politikjahr hatte es in sich. Donald Trump sorgt erneut für Unruhe weltweit. Wladimir Putin führt weiter Krieg gegen die Ukraine und bedroht damit Europas Sicherheit und Wirtschaft. Deutschland streitet über soziale Gerechtigkeit, Energiewende und Klimaschutz, Migration, fehlende Fachkräfte und wie der Wirtschaftsstandort Deutschland gestärkt werden kann. Die Große Koalition in der Dauerkrise. Die AfD legt in Umfragen zu. Viele wichtige Themen. Wie gut, dass es dafür Albrecht von Lucke gibt. Der Journalist ist seit mehr als 25 Jahren eine wichtige Stimme, wenn es um die Einordnung politischer Prozesse geht. Unter anderem für die Blätter für deutsche und internationale Politik. Der Jurist und Politologe erklärt Politik gut verständlich und leidenschaftlich.
Es ist auch ein Stück weit ärgerlich, Herr Scholz. Man muss es doch, ich sag Ihnen warum. Das wird das Problem sein. Das ist der eigentliche Grund, das wissen Sie doch auch ganz genau.
Seine Meinung ist gefragt, auch jetzt auf dem roten Sofa.
Herr von Lucke, jemand, der so oft gefragt wird und sich so intensiv in Politik beschäftigt wie Sie, können Sie immer Schritt halten mit der rasanten Entwicklung der Themen?
Nein, man kommt kaum hinterher. Und deswegen ist es wirklich so, ich darf das vielleicht mal einordnen oder vergleichen. Als ich als junger Student 89 nach Berlin zog, im Oktober 89, die Mauer fiel, glaube ich, für uns alle, ich hatte das Glück, einen Monat später, für uns alle völlig überraschend. Und damals war es auch so, man hat diesen Epochenbruch quasi nur sukzessive im Schweinsgalopp quasi nachvollziehen können, weil ein Ereignis auf das andere folgte. Und ich habe den Eindruck, wir leben genau in solchen Zeiten wieder. Und das ist das Dramatische, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Während 89, 90 die Welt sich zu demokratisieren schien, haben wir heute den Eindruck, dass sie sich zu autoritarisieren scheint. Also autokratische Verhältnisse in einem Maße grassieren und man Tag für Tag, denken Sie nur an die heutige Debatte, hatte im Bundestag auch die Europäische Union nachzuvollziehen versucht, wie kann man etwas aufbauen, was Putin vielleicht doch das Handwerk legt und vielleicht die USA an der Seite hält. Also man muss Tag für Tag quasi sich auf die Höhe der Zeit beamen. Und das ist eine völlig neue Situation.
Gab es eigentlich in der Erklärung des Kanzlers heute irgendetwas nicht Erwartbares?
Naja, es war vieles erwartbar, aber es ist für mich bemerkenswert, auch gestern schon, er schlägt einen Ton der neuen Ernsthaftigkeit an, eine neue Weltunordnung, das war der zentrale Begriff, bei der er sehr deutlich sagte, es ist durchaus etwas erreicht worden, aber in dem Wissen auch wenn die Europäer, wir haben das gestern ja auch in einem Maße erlebt wie davor noch nie, ein Schaulaufen aller Europäer im Bundeskanzleramt. Und man muss auch Friedrich Merz durchaus das Kompliment machen, er hat eine Führungsrolle in Europa in einem Maße übernommen, wie das für Deutschland unüblich war. Aber er weiß auch ganz genau, alles, was jetzt vorgeschlagen wird, hängt alles nur davon ab, ob Putin überhaupt nur irgendein Einsehen hat, den Krieg zu beenden. Und man kann momentan keinerlei Eindruck davon haben. Also das sind alles Versuche, aber sie sind momentan ein Stück weit noch auf Sand gebaut.
Wenn wir uns zum Internationalen kommen, wir auch noch ausführlicher, vielleicht konzentrieren wir uns, wir schaffen sowieso nicht alle Themen. Denn wir können ja immer, es ist ja immer eine Auswahl, auf die Innenpolitik, als die Regierung im April angefangen hat, unsere neue große Koalition. Welche Erwartungen hatten Sie an diese neue Regierung?
Ich hatte vor allem die Erwartung, dass das, was die Ampel bedeutet hat, 3 Jahre Streit, Kakophonie habe ich das genannt, wie manch andere auch, also ein ständiges Gegeneinander optieren. Eine FDP nicht zuletzt, die dann Opposition in der Regierung gegen die Regierung war. Wir haben das am Ende ja erlebt mit den Begriffen der offenen Feldschlacht und des D-Days, wo dann am Schluss dann auch zum Bruch geblasen wurde. Dann der Rausschmiss von Olaf Scholz, der Christian Lindner Rausschmiss. Das waren 3 Jahre, die letztlich den Eindruck erweckten, hier ist eine Regierung nicht mehr in der Lage, handlungsfähig zu sein. Das hat Systeme, das hat Vertrauen in das System der Demokratie massiv zerstört. Und es hat übrigens zum ersten Mal dafür geführt, in der Geschichte der Bundesrepublik, dass eine Regierung die Legislatur nicht mal zu Ende brachte. Es gab zwar zwei, Kiesinger und Erhard, die auch nur 3 Jahre brachten, aber das waren Ausläufer einer 20-jährigen CDU-Regierung von 49 bis 69. Jetzt hat diese Ampel nur 3 Jahre durchgehalten. Und meine Erwartung war, und ich glaube, es hat ein Großteil der Bevölkerung ähnlich gegangen, die Erwartung war, diese große Koalition, die schon eine letzte kleine ist, Schwarz-Rot, die schafft es wenigstens, handlungsfähig zu sein, geschlossen und entschlossen zu regieren.
Genau, das haben wir gehofft.
Das haben wir alle sehr gehofft. Wir sind aber sehr schnell enttäuscht worden. Und das muss man sagen, ist das eigentliche Drama, dass die AfD auch, das ist ja das Erbe der Ampelregierung, sich in der Zeit glatt verdoppeln konnte. auf 20,8% von 10,4. Man nahm an, oder ich hoffte es, dass diese neue Regierung in der Lage sein würde, dem ein Stück weit auch einen Riegel vorzuschieben. Mhm. Wir sehen das Gegenteil. Wir haben schon wieder eine ungeheure Zerstrittenheit. Und diese Regierung hat es innerhalb dieser nicht einmal eines Jahres hat sie es geschafft, die Werte, bei Friedrich Merz ist so, von Olaf Scholz noch zu unterbieten. Und das ist eine dramatisch gefährliche Situation. Wenn das Systemvertrauen verloren geht in die Demokratie, dann wird der Ruf nach autokratischen Verhältnissen lauter werden. Und das ist natürlich die Chance der AfD, die eigentlich gar nichts machen muss, die an der Seite steht und sich beschaut, wie der Streit in der Koalition weitergeht. Das ist ein riesiges Problem.
Was man sich ja fragt, auf die AfD gucken wir auch noch genauer, was man sich ja fragt, warum diese Regierung, die sich ja durchaus der Situation, der Ernsthaftigkeit der Situation bewusst ist, warum man da nicht über den Schatten, über den Parteischatten springen kann und sagen kann, es ist einfach wichtiger, dass wir uns jetzt gemeinsam um die Probleme, akuten Probleme kümmern.
Und das werden sich ganz, ganz viele Leute fragen. Es gibt dafür aber, glaube ich, eine ziemlich einfache Erklärung. Und das beginnt bereits vor der Wahl des Februars, die ist ja im Februar stattgefunden, 23. Februar. Schon der Wahlkampf von Friedrich Merz war ein Desaster, weil er mit dem Thema Migration, das übrigens auch deswegen immer noch diese enorm hohen Werte hat, ganz ausschließlich das Thema der AfD bespielt hat. Und die CDU-CSU stand ja mal vor dem Wahlgang, noch im Oktober 2024, noch im Dezember, stand sie bei 34-34%. Sie ist am Ende mit einem für die CDU-CSU ganz, ganz schwachen Ergebnis von 28% rausgekommen, weil das Thema Migration das der AfD ist.
Genau.
Und er hat völlig es unterlassen, in dem eigentlichen Thema, was ja, wo er hätte punkten können, der Wirtschaft, im Wahlkampf Punkte zu machen. Das hat Merz nicht bespielt. Wer aber noch schwächer rausgekommen ist, ist die SPD. Mit 16% eigentlich nicht mehr Volkspartei im Bund zu nennen. Und das Problem besteht natürlich daran, wenn zwei ausgesprochen geschwächte Parteien zusammenkommen, dann müssen sie einen großen Schritt machen, um sich gemeinsam auf die eine Sache zu fokussieren. Die Versuchung ist viel größer, dass jeder sich zu eigenen Gunsten versucht zu profilieren. Und das genau hat stattgefunden. Sie haben sich primär selber gegeneinander agitiert und sie haben nicht am gemeinsamen Strang gezogen. Das erlebten wir von Anfang an. Denken Sie an diesen Vorfall Frauke Borsius-Gerstorf, die gescheiterte Wahl der Bundesverfassungsrichterin. Das hat gewissermaßen die ganze Stimmung zum Sommer. Friedrich Merz hat ja gewaltig versprochen, wir haben den Stimmungsumschwung bis zum Sommer. Völlig.
Ja. Und das ist ja eigentlich ein kleines Thema.
Ein kleines Thema.
Gar nicht so wichtig. Warum zerstreitet man sich darüber dann?
Weil
so
tatsächlich das sich profilieren wollen so schnell einsetzte und man nicht das, was Merz eigentlich durchaus am Anfang sagte, der Kanzler. Er sagte durchaus, wir müssen eine Win-Win-Situation schaffen. Wir müssen auch der SPD etwas lassen. Das hat von Anfang an nicht gefruchtet. Und es gab natürlich auch enorme Fliehkräfte. Man muss sich bewusst machen, viele in der Union, das wird man sagen können, sind nicht unbedingt nur sonderlich geneigt, mit der SPD zu regieren. Die sehen natürlich Optionen einer konservativen Mehrheit und waren von Anfang an nicht begeistert, als die SPD durchaus einiges in den Koalitionsverhandlungen rausholen konnte. Das hat ein Missbehagen in der Unionsseite geschaffen. Bei der SPD war genau das Gegenteil der Fall. Also, wenn ich darauf gucke, Abschaffung des Bürgergeldes war am Anfang eine Sache, die der SPD sehr zusetzte. Und am dollsten ist es natürlich kulminiert in der Rentenfrage. In der Rentenfrage war es am Ende so, dass der harte Punkt, den die SPD machte, von einer CDU bejaht wurde, weil Merz wusste, wenn ich an dem Punkt meinen Jungen Recht gebe, obwohl er ihnen inhaltlich durchaus Recht gab, die Jungen in der Union, die sagten, wir wollen nicht über 2031 hinaus die Höhe von 48% festlegen. Er hatte ihnen in der Sache Recht gegeben, aber sagte, wir können der SPD nicht mehr zumuten, deswegen machen wir diesen Kompromiss.
Das und darüber wäre die Koalition ja fast zerbrochen.
Fast zerplatzt, genau das. Und das muss man sich vorstellen, nach nicht einmal einem Jahr. Immerhin, und da bin ich ganz glücklich, ist es gelungen, zum Ende des Jahres diese Beruhigung herzustellen. Und meine Hoffnung ist ein Stück weit, dass den Parteien vielleicht jetzt der Schock in die Glieder gefahren ist. Übrigens auch der SPD. Denken Sie an die Äußerung von Frau Baas. Kampfansagen an die Arbeitgeber, wofür sie zu Recht harte Kritik eingefahren hat. Beide, Frau Baas, aber auch der Kanzler, sind so angeschlagen, dass man hoffen kann, vielleicht ist begriffen worden, wir müssen im nächsten Jahr doch am gleichen Strang ziehen und versuchen, dann doch einen größeren Wurf hinzulegen. Denn der Eindruck in der Bevölkerung ist ja nicht falsch, dass die Leute sehen, das sind nicht die Reformen, die wir brauchen. Im Rentenfall beispielsweise brauchen wir ganz andere grundsätzliche Aufschläge. Wenn man sich das im nächsten Jahr aber nicht traut, dann befürchte ich, wird die Kritik an der Demokratie, wird das Systemvertrauen weiter absacken, die Kritik größer werden und das wäre fatal für unsere Demokratie.
Sie haben die AfD gerade schon erwähnt und die konservative Koalition, die manche ja möchten. Es ist ein weiterer Dauerbrenner aus diesem Jahr, die Brandmauer zur AfD. Wie brisant sie vor und nach der Wahl war, das hat Marie Lasserre noch mal zusammengefasst.
Wir sind die Brandmauer!
Brandmauer. Kaum ein Begriff hat Deutschland in diesem Jahr so gespalten. Die Ausgangslage. Mit Stimmen der AfD haben CDU und CSU im Bundestag einen Antrag zum Thema Asyl und Migration abgestimmt. Die Brandmauer eingerissen, sagen Hunderttausende und gehen auf die Straße. Gegen Rechts und für Demokratie. Andere behaupten das Gegenteil. Die Brandmauer spüle der AfD nur immer mehr Wähler zu. Die Entwicklung. Merz hatte mit Amtsantritt versprochen, die Stimmen der AfD zu halbieren. Das Gegenteil ist eingetreten. In aktuellen Wahlumfragen bekommt die AfD die meisten Stimmen. Die Frage der Brandmauer spaltet Gesellschaft, Parteien und Verbände. Die Präsidentin der Familienunternehmer hatte vorgeschlagen, mit der AfD zu sprechen. Auch der grüne Ministerpräsident Kretschmann hält den bisherigen Umgang mit der Partei, die wiederkehrende Empörung, für gescheitert. Der Ausblick. 4 Landtagswahlen im Spätsommer, 2 davon im Osten Deutschlands. Die Debatte um die Brandmauer geht weiter. Soll sie bestehen bleiben? Nur politisch oder auch gegenüber den Wählern? Oder soll die AfD in Verantwortung gebracht werden, um sie zu entzaubern? Die Standpunkte könnten unterschiedlicher nicht sein. Das ist doch erstmal ein gutes Zeichen für eine Demokratie, oder?
Wie schätzen Sie das ein? Also die Stimmen innerhalb der CDU, CSU. Hört man eigentlich alle oder gibt es viel mehr, als man denkt, die insgeheim doch denken, warum nicht doch mit der AfD koalieren?
Das ist von Region zu Region sehr unterschiedlich. Wenn Sie sich angucken, wie klar Hendrik Wüst beispielsweise in Nordrhein-Westfalen mit den Grünen regierend dagegen ist und deutlich macht, wir können das nicht und wir würden uns regelrecht verraten als CDU, oder auch Daniel Günther in Schleswig-Holstein. Da gibt es ganz klare Absetzungsfronten. Die würden auch allergrößte Schwierigkeiten haben, mit einer CDU weiter Politik zu machen, die eine Koalition, wie es manche im Osten natürlich wollen. In Sachsen-Anhalt kommt es zum Schwur im Herbst nächsten Jahres, die sich überlegen, müssen wir nicht irgendwann mit der AfD koalieren, vielleicht sogar koalieren, bevor sie immer stärker wird. Das sind die beiden diametral auseinandergehenden Positionen. Aber ich sehe durchaus bei der CDU-CSU momentan noch die grundsätzliche, klare Ablehnung, auch bei Markus Söder beispielsweise, auch bei Friedrich Merz. Da sind doch deutliche, ich würde sogar sagen, Besinnungen in gewisser Weise gekommen, dass man begreift, man hat vielleicht wirklich genau den Fehler gemacht, den ich am Anfang versuchte zu beschreiben.
Ja,
man hat
genau.
Zu sehr Migration in den Vordergrund gestellt.
Ja, ja.
Man muss jetzt frontal an den Punkten auch mit einer AfD umgehen, die da lauten, wie steht diese Partei in der Außenpolitik? Eine Pro-Putin-Partei und Pro-Trump-Partei. Bei beiden Herrschaften muss man fragen, ob es sich um Demokraten handelt. Wie Frau Weidel aber sagt, wir haben offene Gesprächskanäle, gehen Osten, wir gehen Westen. Ist die für uns überhaupt akzeptabel? Eine Partei, die der Europäischen Union eine Absage erteilt, die aus dem Euro raus will, die NATO verurteilt. Also diese Auseinandersetzung, glaube ich, die will die CDU-CSU aufnehmen. Aber die große Frage wird natürlich sein, wie steht sie in einem Jahr da? Wie wird in Sachsen-Anhalt beispielsweise die Lage sein? Und ich befürchte tatsächlich, dass dort bei diesen beiden Wahlen im Osten, vor allem in Sachsen-Anhalt, die AfD tatsächlich zum ersten Mal die stärkste Partei werden wird.
Mhm.
Und dann wird es sehr schwierig. Dann glaube ich noch immer, dass die CDU-CSU mit Sicherheit nicht koalieren wird.
Aber wie will man dann politische Entscheidungen treffen? Ich meine, wie will man Mehrheiten herstellen?
Das wird die ganz große Frage sein. Wir werden zum ersten Mal wirklich Minderheitsregierung einer anderen Art bekommen. Die Diskussion ist jetzt ja schon im Raum. Das ist für die Bundespolitik ungemein schwierig, weil wir uns vorstellen müssen, wenn beispielsweise die SPD nicht mal dabei wäre, stellen wir uns mal vor, die Union müsste jetzt alleine regieren. Diese Versuchung gibt es übrigens auch. Jens Spahn sagte mal, wir werden nicht mit der SPD sterben. Wir werden mit der SPD nicht untergehen.
Genau.
Das war ein Wort, so. Da musste man sich fragen, was will er uns denn damit sagen? Will er sich damit quasi in eine Minderheitsregierung quasi schon beamen? Das heißt aber dann faktisch, dann würde die SPD auf die Seite der Opposition wechseln, mit Grünen und Linkspartei.
Mhm.
Und die AfD würde sich permanent anbieten als Koalitionspartner, also als Mehrheitsbeschaffer. Mhm. Das wäre aber etwas, wo man die AfD dann sofort salon- und regierungsfähig machen würde. Also das ist, glaube ich, für die Union ganz, ganz schwer auf Bundesebene. Aber im Osten sehen wir ja schon in Thüringen, wie eine merkwürdige Konstellation der Minderheitsregierung mit wechselnden Mehrheiten operieren kann. Und ich befürchte, dass es in Sachsen-Anhalt noch schwieriger wird, aber es wird dahin gehen. Denn man muss sich eines schon bewusst machen. Unsere geschichtliche Erfahrung und übrigens auch viele, viele wissenschaftliche Erörterungen, übrigens gerade auch eine der Konrad-Adenauer-Stiftung, belegen, wenn eine rechtsradikale Partei in Regierungsverantwortung gebracht wird, in Gesetzgebungsform, also in Ländern, in Kommunen sehe ich es nochmal anders, aber auf Länderebene, wo sie Gesetze erlassen kann, dann wird sie salonfähig, dann wird sie regierungsfähig. Das hat das Beispiel Österreich gezeigt. Und sie wird in aller Regel immer stärker. In Österreich ist Kickl mit seiner FPÖ längst stärkste Partei. Wir sehen Le Pen in Frankreich, die möglicherweise in 2 Jahren an der Macht ist. Und wir hätten auch das deutsche Beispiel, wo 1930 das erste Mal in Thüringen mit der NSDAP regiert wurde und 3 Jahre später Hitler die Macht quasi in den Armen hatte, beziehungsweise es wurde ihm übertragen.
Wie wir ja, das wird ja immer wieder als warnendes Beispiel herangezogen.
Absolut, wir müssen uns dieses Beispiel durchaus bewusst machen. Und deswegen bin ich immer noch der Meinung, es muss in dem nächsten Jahr der Versuch gemacht werden, die AfD auch an ihren Schwächen zu packen. Also an der Sache, wo sie wirtschaftspolitisch überhaupt kein Konzept hat. Sie müssen uns bewusst machen.
Aber warum öffnen sich die Wirtschaftsverbände denn für die AfD, wenn sie gar keine Ahnung hat?
Das ist in der Tat bemerkenswert. Wir erleben sukzessive, dass der Frust über diese Koalition, und das ist nicht nur im Osten so, sondern das geht auch in die, wir haben sie ja im Beispiel Ostermann genannt, oder auch in Baden-Württemberg, die Verbände sind so frustriert über das Regieren von Schwarz-Rot. Ich glaube manchmal auch nicht recht begreifend, wie sehr ihre Antistimmung zur schlechten Stimmung mit beiträgt. Wo man sich manchmal auch fragt, könnte die patriotische Haltung auch der Wirtschaftswende nicht manchmal dahin gehen, das Land stärker zu machen, also auch rhetorisch. Der Frust ist so groß, dass manchmal man den Eindruck hat, es geht dahin zu sagen, dann lass die ran. Dann lass es halt, wenn es alles nicht klappt, dann müssen die Blauen halt ran. Das halte ich aber für verheerend. Und deswegen war dieser Grat der Familienverbände auch so berät. Es war, glaube ich, sehr unklug von Frau Ostermann zu sagen, wir müssen jetzt die Brandmauer in Frage stellen. Dass aber die Unternehmer die AfD sehr konfrontieren mit ihren wirtschaftlichen Vorstellungen, die doch diametral entgegengesetzt sind zu denen der AfD. Also wie sollten wir ein Land weiter sein ohne Migration? Wo sollten die Facharbeiter herkommen, die großen Unternehmen alle brauchen, wenn wie diese antimigrantische Stimmung weiter grassiert? Das macht riesige Probleme. Wir sind mittlerweile längst ein Land, was ohne die syrischen Ärzte und Krankenpfleger gar nicht mehr existieren könnte. Und ich rede noch gar nicht davon, wie unausgegoren ein AfD-Programm ist, was einerseits wirtschaftlich neoliberal ist, die Steuern senken will, auf der anderen Seite den Menschen aber 70% Rentenbezüge verspricht. Also das ist völlig unausgegoren.
Also man fragt sich ja wirklich, wie würde ein Land denn aussehen? Wie würde unser Land aussehen, wenn es ausschließlich von der AfD regiert würde? Ist das für eine Perspektive?
Es ist jedenfalls eine, das kriege ich sehr mit, wenn man mit Menschen im Osten spricht, auch in der Wirtschaft, die sich jetzt schon Sorgen machen, wie die Stimmung, die ausländerfeindliche Stimmung, dafür sorgen würde, dass Menschen Angst hätten, sich noch in dem Bundesland jeweils aufzuhalten überhaupt nur. Also manche sagen ja auch, das ist aber eine sehr zynische Rechnung, die sagen, dann lasst es doch mal drauf ankommen. Dann soll sie doch in Sachsen-Anhalt mal mitregieren und man würde sehr schnell abschreckenderweise erleben, was das alles bedeuten würde. Ich glaube, das Experiment sollten wir nicht tun. Das wäre auch eine gewisse Zumutung, weil das wäre nicht gut für die migrantische Bevölkerung, aber wahrscheinlich auch für das ganze Bundesland nicht erfreulich. Weil eine Politik, die so migrationsfeindlich ist, ausländerfeindlich, würde sehr schnell zu einem Abwandern auch von Betrieben führen. Das heißt, sie wäre wirtschaftsfeindlich, sie würde den Ländern auch nicht gut tun. Also insofern ist das Dilemma. Das eigentliche große Problem ist aber leider, und das ist das Dilemma der Lage, natürlich ist es so, solange die AfD nie Verantwortung übernimmt, kann sie Fundamentalopposition machen und keiner kriegt wirklich den Beleg dafür, wie verheerend es ist. Deswegen kann sie sich mit leichten Forderungen in Szene setzen und wird darauf nie auf Herz und Nieren geprüft. Das ist halt das Problem. Aber ich würde trotzdem noch immer die Meinung vertreten, die Probe aufs Exempel zu machen, sie in Regierungsverantwortung zu lassen, da bezahlt man möglicherweise einen sehr teuren Preis.
Aber die Frage ist ja, warum gibt es immer noch so viele Menschen, die das nicht erkennen, die trotzdem glauben, es würde uns allen besser gehen, wenn diese Partei das Sagen hätte?
Naja, ich glaube tatsächlich, dass das Fundamentalproblem die Enttäuschung über das Regieren, der aktuell Regierende ist. Man darf ja bei Populisten, und das ist die AfD immer noch zu einem Teil, Ich bin auch weit davon entfernt, die Meinung zu vertreten, dass ihre Wählerschaft in Gänze rechtsradikal ist. Ich bin sogar der Meinung, dass manche in der AfD als AfD-Politikerinnen und Politiker nicht rechtsradikal sind.
Lokal ist ja durchaus auch.
Das ist so. Da sind auch Menschen, die einfach enttäuschte ehemalige CDU-CSU-Leute sind. Das Problem besteht darin, wenn die Politik das, was sie ja, denken wir an Friedrich Merz, das war unsere Anfangsvorsitzende, mit großem Aplomb versprochen hat, ich werde etwas fundamental ändern. Übrigens auch in völliger Absetzung von dem, was er im Wahlkampf sagte. Wir dürfen nicht vergessen, dass am Anfang der Wortbruch keine Staatsverschuldung zu machen in dem Maße, die schwarze Null zu halten, vor allem auch die Schuldenbremse einzuhalten. Das gebrochen zu haben, hat natürlich viele Leute auch zu einem großen Misstrauen gebracht. Und wenn dann die Regierung nicht in der Lage ist, die Probleme wenigstens anzugehen und den Leuten auch deutlich zu machen, wir sehen die Problematik, wir sprechen auch in einer großen Ernsthaftigkeit, dann, glaube ich, wächst die Versuchung, es einfach anders zu versuchen. Man kann es auf den Satz bringen. Es ist in der Regel nicht die Stärke der Autokraten, die die Autokraten an die Macht bringt. Das war auch in der Weimarer Republik nicht so. Hitler ist nicht deswegen primär an die Macht gekommen, weil er so eine harte Ausstrahlung, aber seine Leute waren nicht nur attraktiv. Es war die Schwäche der Demokraten, die die anderen stark gemacht hat. Der Ruf nach Lasst die ran, lasst es uns mit denen versuchen, kommt deshalb, weil die anderen die Probleme nicht lösen. Deswegen ist es entscheidend, wie im nächsten Jahr wirklich diese Frage gelöst wird und die Regierung erscheint. Und ich glaube, es ist ein weiteres so entscheidend. Wir sind damit alle ein Stück weit gefordert. Ich habe ja versucht, den großen Bogen zu schlagen zu 89, 90, wenn wir ehrlich sind. Mhm. Ich gebe es auch unumwunden für mich zu. Ich hätte es nie für möglich gehalten, 1989, 90, dass die Demokratie in Europa noch einmal so gefährdet sein würde. Ich hätte mir auch eine Entwicklung wie in den Vereinigten Staaten mit Donald Trump nicht vorstellen können. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht.
Also niemals.
So. Und deswegen müssen wir auch ehrlicherweise sagen, alle, wir können uns bei denen, die demokratische Politik machen, finde ich sogar regelrecht bedanken. Wir alle haben uns nicht hinreichend um die Demokratie gekümmert. Wir haben uns auch um die demokratischen Parteien zu wenig gekümmert. Und zum Teil stehen wir auch deshalb so nackt da, weil diese Parteien ausgelaugt sind zum Teil, weil sie zum Teil nicht nur überzeugend sind. Und das wird die große Aufgabe der neuen Regierung sein. Mhm.
Sie haben ja gerade die Schatten der Vergangenheit schon beschworen. Dabei bleiben wir im weitesten Sinne. Ausgrenzung, Bedrohung, Gewalt. Das vergangene Jahr oder das vergehende Jahr markiert ja einen traurigen Höhepunkt antisemitischer Straftaten in Deutschland. Marie Lasserre berichtet.
80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges leben Juden in Deutschland wieder in ständiger Angst. Die Vorfälle. Um 77% sind die Straftaten gegenüber jüdischen Menschen im vergangenen Jahr in Deutschland gestiegen. So steht es im Jahresbericht des Bundesverbandes RIAS. Geschäfte werden mit Davidsternen oder Judenverbotsschildern markiert, Synagogen beschmiert, Studenten angegriffen, Experten ausgeladen, wie Michel Friedmann diesen Herbst im mecklenburgischen Klütz. Der Hass? Nach dem Hamas-Angriff auf Israel im Oktober 2023 eskaliert die Lage drastisch. Hass im Netz, auf Demos, im Alltag. Die Täter kommen aus verschiedenen politischen Richtungen. Rechtsextreme mit Nazi-Parolen, Islamisten, die Israel ausradieren wollen, aber auch Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, die Judenhass unter dem Deckmantel der Israel-Kritik tarnen. Experten warnen, Antisemitismus ist gesellschaftsfähiger geworden, die Hemmschwelle gesunken. Der Ausblick. Die Politik verspricht härteres Durchgreifen, mehr Polizeischutz. Doch jüdische Menschen fragen sich, reicht das? Fühlen wir uns hier noch sicher? Fragen, die Deutschland beschämen sollten.
Das ist ja auch etwas, was einem Sorge bereiten muss.
Ne?
Wie sie gerade gesagt hat, Fragen, die Deutschland beschämen sollten. Wie ist das zu erklären, dass da so ein Antisemitismus plötzlich hochkommt, ist ja die Frage, war der immer da und es wurde nur nicht ausgesprochen oder ist der neu?
Ein Teil war immer da, das geben alle Befunde her und alle Untersuchungen. Aber wir dürfen eines nicht vergessen, der Gaza-Krieg, der ungeheure Angriff, das Verbrechen der Hamas gegenüber Israel am Anfang, danach aber dieser Krieg, der auch enorme Völkerrechtsverbrechen beinhaltete, also dramatische Zerstörung in Gaza. Dieser Krieg hat dazu geführt, dass in einem erstaunlichen Maße, gerade auch bei den Jüngeren, ich den Eindruck habe, dass die Kritik durchaus menschenrechtlich grundiert an Israel so massiv wurde, dass die Verpflichtung zum Teil gegenüber jüdischem Leben in Deutschland fast ein Stück weit in den Hintergrund getreten ist. Und dieses Dilemma, dass man auf der einen Seite universalistisch grundiert auch die Verbrechen in Gaza sehr kenntlich machte und die Menschen, das nehme ich Ihnen ab, normativ auf die Straße gingen, weil sie das sahen. Es führte dazu, dass man nicht in gleichem Maße, jedenfalls manche derer, die demonstrierten, nicht in gleichem Maße den Skandal gesehen hat, dass jüdisches Leben in Deutschland zum Teil nicht mehr möglich ist. Also wenn ich an Phänomene in Neukölln beispielsweise denke, wo man nicht mehr die Kippa tragen kann, wo in Berlin ein jüdisches Leben nicht mehr einfach möglich ist, auch an Universitäten. Es formen, ich will nicht sagen, der Solidarisierung mit der Hamas in größerem Umfang, aber das Hamas-Zeichen gezeigt wurde. Mhm. Dann sehen wir daran, dass zum Teil das Selbstverständnis Deutschlands ins Wanken gerät, ein Hort jetzt nicht mehr zu sein, der Juden gefährdet. Also eine Heimstatt jedenfalls zu sein. Das ist durch diese Lage und auch durch neue Konstellationen anders geworden. Wir haben natürlich ein Stück weit auch einen importierten Antisemitismus. Man muss schon so ehrlich sein zu sagen, die Fluchtbewegungen haben Menschen nach Deutschland gebracht, die von ihrer Herkunft her weit nicht nur israelkritischer sind, sondern zum Teil auch antisemitischer eingestellt sind. Und das kombiniert sich mit einem rechten Antisemitismus, der uns existiert, und manchmal einer nicht mehr so vorhandenen Bereitschaft, auch ja, das Erbe so zu akzeptieren, das vor allem bedeutet, auch in Deutschland Juden eine sichere Heimstatt zu garantieren. Mhm. Das ist ein Dilemma, was neu entstanden ist, aber auch nicht, das muss man leider auch sagen, auch begründet durch diesen unwahrscheinlich brutalen Krieg einer Netanyahu-Regierung, die radikal rechts in Teilen ist und die Bilder natürlich Menschen ungeheuer empört haben, weil sie natürlich mit den Tausenden von Toten in Gaza auch die moralische Frage aufgeworfen haben.
Jetzt gibt es ja jemanden, der sich, der gerne den Friedensnobelpreis hätte und sich auch in dieser Region, wie soll ich sagen, eingesetzt, ja, also ja, betätigt hat. Mhm. Donald Trump, wir gucken vielleicht noch mal ein paar Bilder an von seiner, also von dem Moment, seitdem er wieder im Amt ist. Wie sehr ist dieser Mann in der Lage, die gesamte Weltordnung durcheinander zu bringen?
Ja, er ist jedenfalls in der Lage gewesen, unsere Weltordnung fundamental in Frage zu stellen. Ich glaube, wir haben noch gar nicht begriffen, was das bedeutet, auch mental. Wir sind alle, wenn ich das so sagen darf, doch mittlerweile Nachkriegs- und Friedenskinder. Die wenigsten sind noch richtig zu Kriegszeiten. Ja, manche geboren, richtig, aber sie sind in der Bundesrepublik alle groß geworden. Wir haben 80 Jahre in Frieden und in der Sicherheit, gewährleistet durch die USA, erlebt. Und dass ein US-Präsident, übrigens muss man ihm honorieren, dass er tatsächlich dort in Gaza mit seiner Intervention zumindest den Waffenstillstand erreicht hat. Das will ich gar nicht negieren. Das ist durchaus eine Leistung. Wobei man sich fragen muss, wie viele Kriege, er spricht ja davon, dass er 9, 10 Kriege beendet hat. Kein Mensch weiß, welche Kriege das genau gewesen sind. Aber für
man
uns,
weiß auch nicht, wie lange der,
und wie lange
die
der Frieden
Ruhe
jeweils
hält.
Das weiß man nie. Auch in Gaza ist es völlig, völlig zweifelhaft. Aber was ich sagen will, für uns ist die Tatsache, dass ein Präsident so dezidiert sich als Antidemokrat präsentiert, die Frage auch aufwirft, das sagt er ja ausdrücklich in manchen Punkten auch. Erstens, ob er selber sogar noch mal antritt, obwohl die US-Verfassung nur 2 Antritte vorsieht. Die Frage, ob er überhaupt noch gewillens ist, demokratische Wahlen zuzulassen. Er macht jetzt mit dem Gerrymandering, schneidet er sich jetzt schon die Bezirke jedenfalls so zu, dass die Republikaner möglicherweise ihre Herrschaft auf Dauer stellen. Und dass ein US-Präsident, wie es die neue nationale Sicherheitsstrategie zum Ausdruck bringt, Europa dezidiert von zivilisatorischer Auslöschung bedroht, so heißt es dort, durch eine Europäische Union, also durch eine Gemeinschaft, sieht und ganz klar sagt, ich will die patriotischen Kräfte unterstützen. Damit sagt er aus, das ist die AfD, das ist Nigel Farage in Großbritannien, das ist Le Pen. Das heißt, das ist ein Präsident der USA, der unserer Ordnung dezidiert den Kampf ansagt. Und zwar in absoluter Sympathie mit Wladimir Putin, dem er eigentlich die Ukraine zu Füßen legt, damit er endlich hier Frieden macht, beziehungsweise auch das bekommt, was er noch nicht mal erobert hat. Das zeigt, wir haben es mit einem völligen Bruch durch Donald Trump zu tun, der die Welt, um es mal ganz groß zu machen, tatsächlich auch sich ganz anders vorstellt. Er hat ja jetzt gerade beschrieben, dass er sich eine Pentarchie, also eine Fünferkonstellation vorstellt, mit 5 großen Mächten. USA, China, Russland, Indien und Japan. Das heißt, Japan ist der einzige Staat neben den USA, der noch einen demokratischen Hintergrund hat. Wir Europäer spielen da eigentlich gar keine Rolle mehr.
Und das ist ja das Beängstigende.
Das ist ein absoluter Bruch. Und ich glaube, wir haben das mental noch gar nicht begriffen, was das für uns bedeutet. Und es wirft uns regelrecht in die Schutzlosigkeit. Mit dem Wort, das sagte vor 3 Jahren der Heeresinspekteur Alfons Meis, sagte, wir sind blank. Das bezog er auf die militärische Unfähigkeit, dass wir uns verteidigen können. Aber ich würde sagen, wir sind auch mental blank, weil wir noch gar nicht begriffen haben, was es bedeutet, dass der große Bruder, die USA, tatsächlich jetzt sagt, früher wurde in den 80er Jahren aufgerufen, Ami, go home. Jetzt geht der Ami nach Hause und sagt, jetzt macht euer Mist alleine, ich mache nichts mehr hier. Das ist ein echter Bruch für uns.
Es gab ja so einen Schlüsselmoment bei der Münchner Sicherheitskonferenz,
absolut,
als J.D. Vance seine Rede gehalten hat und alle fassungslos da saßen und gar nicht glauben konnten, was sie gehört haben. Wir gucken das noch mal kurz an.
Please welcome Vice President J.D. Vance.
Die Gefahr, die mich im Hinblick auf Europa am meisten besorgt, kommt nicht aus Russland und nicht aus China. Es ist kein externer Akteur. Was mich beunruhigt, ist die Gefahr von innen. Europas Rückzug von seinen fundamentalsten Werten, Werten, die es mit den Vereinigten Staaten von Amerika teilt.
Also die Frage, die man sich ja stellt, die einen nennen sich Demokraten, die anderen nennen sich Demokraten. Ist das Demokratieverständnis der Amerikaner und der Europäer vielleicht grundsätzlich unterschiedlich? Driftet das total auseinander?
Naja, man kann eines sagen, das ist die Ironie. Die Amerikaner reklamieren für sicher, weil er ja immer auf die Meinungsfreiheit beispielsweise achtet.
Genau.
Er sagt,
genau,
die Meinungsfreiheit wird bei uns so massiv unterdrückt. Das zeigt sich vor allem, so war seine These, weil wir die AfD nicht gleichermaßen wertschätzen. Er hat sich übrigens danach sofort mit Frau Weidel noch getroffen. Und denken wir an die Bilder Elon Musk, der ausdrücklich Frau Weidel im Wahlkampf die AfD unterstützt hat.
Ja.
Und die Amerikaner haben von ihrem Grundverständnis tatsächlich ein weitergehendes Meinungsfreiheitsverständnis. Nur wird man feststellen müssen, dass genau die Regierung von Donald Trump genau dieses Verständnis ja nicht mehr hat. Sie reglementiert in aller Brutalität andere Stimmen. Denken Sie dran, wie Donald Trump jetzt gerade die BBC überzieht mit einer Milliardenklage. Das Gleiche mit der New York Times. Er versucht, alle abweichenden Meinungen quasi gleichzuschalten. Das macht er im Inneren übrigens auch mit der Bürokratie. Er macht es mit freien Gerichten, er macht es mit der Anwaltschaft. Er versucht, sie alle mit Klagen auf Linie zu bringen. Das heißt, das, was hier J.D. Vance mit großer Werbe gegenüber Europa zur Anklage bringt, wird von Donald Trump und seiner Regierung massiv praktiziert, nämlich Zensur. Zensur. Und deswegen ist dieser Punkt und deswegen ist diese Rede so beredt. In der NSS, der neuen National Security Strategy, ist das genau, was Vance sagt, geronnen. Das ist der Punkt, dass sie sagen, wir unterstützen dezidiert die Kräfte, die Europäische Union nationalistisch unterwandern. Die eine nationalistische, auch antidemokratische Politik praktizieren, die AfD, Nigel Farage und Le Pen. Das ist also schon
Ungarn ja
natürlich.
Auch,
ne? Das ist genau der entscheidende Punkt. Der eigentliche Vorreiter ist Viktor Orban. Und wenn Sie sich noch daran erinnern, wie Viktor Orban noch im Jahr des Wahlkampfs 2024, da war er Chef der Europäischen Kommission, er hatte den Vorsitz in den Regierungschefs, er reiste einfach eigenmächtig nach Mar-a-Lago, machte gewissermaßen Wahlkampf für Donald Trump, danach reiste er nach Xi Jinping und zu Putin. Das heißt, wir haben es auch in Europa mit Kräften zu tun, bei denen Trump dezidiert sagt, die unterstütze ich. Das ist Ungarn, das ist die Kickl-Partei in Österreich, das ist natürlich auch Meloni in Italien. Das heißt, wir haben es mit einer Unterstützung von Kräften zu tun, die tendenziell antidemokratisch sind. Und Viktor Orban ist der Erste, bei dem es zum Schwur kommen wird, denn Orban wählt im April nächsten Jahres. Wird die große Frage sein, wird Orban mit der Unterstützung aus Russland, von Putin wie von Trump, wird er gewinnen? Oder könnte sein Konkurrent, der Erste, der erstmal wieder reelle Chancen hat, Herr Magyar, könnte er doch Chancen haben? Ich nehme an, dass die beiden Antidemokraten, Trump wie Putin, so massiv Druck ausüben werden, dass am Schluss Orban gewinnt. Und dann kommt am Schluss ein Satz von Orban zum Tragen. Der hat mal gesagt, das fand ich sehr bemerkenswert. Vor wenigen Jahren, als er schon der Antidemokrat war, sagte er, 1990 hielten wir Europa für unsere Zukunft. Heute wissen wir, wir sind die Zukunft Europas. Das heißt, er hat für sich reklamiert. Wir, die autoritären Ungarn, die Meinungsfreiheit unterdrücken, die Opposition ausschalten, wir geben den Ton an. Das, was er illiberale Demokratie nennt, was aber mit unserer rechtsstaatlichen Demokratie nichts zu tun hat, weil er die Opposition unterdrückt, Meinung unterdrückt, die Presse unterdrückt, das ist die Gefahr, für die Trump steht. Und das heißt, unser ganzes demokratisches System steht auf dem Spiel.
Herr von Lucke, wir haben noch knapp 2 Minuten. Ja, aber das Bild, was Sie entwerfen, ist natürlich ein relativ düsteres. Autokraten regieren die Welt, die Amerikaner lassen uns im Stich, Europa spielt keine Rolle mehr. Gibt es denn auch noch einen Lichtblick, dass es doch vielleicht anders kommen könnte? Ja. Nehmen wir mal an, Putin greift die NATO an. Was würde denn dann passieren? Würde Trump sagen, ist mir ganz egal, helfe euch trotzdem nicht? Was würde passieren?
Erstens ist die Wahrscheinlichkeit, dass Putin die NATO angreift, nicht die allergrößte. Und das ist vielleicht wirklich die Entscheidung. Ich danke Ihnen auch. Wir müssen versuchen, auch aus diesem Fatalismus, aus diesem schwarzen Bild, was ich auch durchaus meine, wir zeichnen müssen, die Realität erstmal hart begreifen müssen. Wir müssen aus diesem Fatalismus raus, weil wir uns eines bewusst machen müssen, wie stark Europa noch ist. Der polnische Präsident, Premier Tusk, hat das mal so folgendermaßen auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, wie kann es sein, dass 500 Millionen Europäer, und ich sage ausdrücklich, die 20% des Bruttosozialprodukts der Welt verkörpern, dass sie 300 Millionen Amerikaner anflehen, dass sie gegen 150 Millionen Russen unterstützen, obwohl die Russen nur 0,5% des Bruttosozialprodukts der Welt haben. Das heißt, wir sind viel stärker, als wir es manchmal glauben. Mhm. Und ein erster Schritt wird jetzt, das ist der Punkt der Debatte auch gewesen, wird darin bestehen, dass es gelingt, diese Milliarden, die Russen hier in Europa geparkt haben gewissermaßen, dass wir sie uns zu eigen machen, um die Ukrainer damit weit stärker zu unterstützen. Wir können viel mehr, als wir glauben. Wir müssen die Ukraine stärker unterstützen und wir müssen eines begreifen, das ist vielleicht der noch entscheidender Punkt. Wir werden den Wohlstand vielleicht auf einige Jahre nicht mehr so stark verteilen können wie all die Jahre davor. Das ist, glaube ich, auch ein Befund. Wir werden vielleicht die Bewährung haben, dass es nicht immer so weitergeht wie bisher.
Das war ein wunderbares Schlusswort. Wir haben viel von Ihnen gelernt. Wir können die Sendung natürlich noch doppelt so lange machen. Die Zeit haben wir leider nicht. Morgen kommt Marlene Scharell, kennen Sie bestimmt alle noch. Tänzerin, Sängerin, tolle Frau. Jetzt kommt Ihr Landesprogramm. Danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Und nochmal ganz herzlichen Dank.
Danke sehr, Frau Dietrich. War mir eine Freude.
Prominente Gäste oder Experten. Täglich um 18:45 Uhr auf dem roten Sofa bei DAZN.